eine Atmosphäre der Heiterkeit. Ganz langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Ich habe Freitag schon mal angefangen, Mittwoch geht's dann wieder los mit dem Schulbetrieb. Wir rücken als Land Nordrhein-Westfalen nochmal nach vorne mit den nächsten Sommerferien. Also alle dran denken, das Schuljahr wird sehr kurz werden. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die Atmosphäre der Heiterkeit, die störe ich jetzt relativ ungern, aber wir haben ein sehr knorriges, sperriges Predigtthema. Und ich kann uns das nicht ersparen, es ist einfach zu wichtig und dann ist eben auch mal Schluss mit lustig. Fange ich erstmal an mit einem Problem, was jeder kennt. Mein Vater wohnt in Höhenhaus, die Rheinenergie hat ihm mitgeteilt, dass die nächste Gasrechnung um 133% erhöht wird. Ich denke, der eine oder andere ist davon betroffen und wer es jetzt noch nicht ist, das wird wahrscheinlich dann relativ schnell, wird es soweit sein. Energiewende nennt die Regierung das. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Das hat viel zu tun mit dem unseligen Krieg, der jetzt im Moment geführt wird in der Ukraine und die ganzen, alle Europäer müssen es ausbaden. Ich rede jetzt gar nicht über Fehler. Jetzt kriegen alle Deutschen Angst. Ja? Angst und das erste Opfer der deutschen Angst, das wird wahrscheinlich kaum jemand mitgekriegt haben, das war die deutsche Erdbeerernte. Man macht sich gar kein Bild davon. Die deutschen Obstbauern haben die komplette Erdbeerernte untergepflügt. Das war kurz vor den Sommerferien. Das lag auf einmal in den Läden, die deutsche Erdbeerernte, und war im Prinzip unverkäuflich. Punkt 1, der Habeck hat gesagt, oh Freunde, es wird eng werden. Und das andere ist, die marokkanischen Erdbeeren waren so viel billiger. Ja, das, der deutsche Verbraucher, normalerweise sagt er, ja, ich nehme von den Deutschen, die sind einfach lecker. Hat der deutsche Verbraucher dieses Jahr nicht getan, weil er nämlich Angst bekommen hat. So, es geht also um das Thema Geld. Ja, und weil wir Gemeinde Jesu sind, geht es um das Thema Christ und Geld. Das Thema Christ und Geld ist immer wieder aktuell. Die ganze Bibel ist voll davon, ja, mit dieser Problematik. Und Jesus spricht auch immer wieder über Geld. Also ist es kein Wunder, dass dann immer wieder mal drüber gepredigt wird. Ich habe in einer meiner letzten Predigten gesagt, naja, wenn du keine Lust hast, in die Kollekte was reinzuwerfen, dann lässt du es eben bleiben. Und das ist auch ganz bestimmt nach wie vor richtig, ja. Heute will ich das Thema einfach ein bisschen anders beleuchten, insbesondere unter dem Aspekt der Angst. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, das kann ja alles sein. Ich bin aber gar nicht lustig. Ja, wenn es um Geld geht, ist nämlich Schluss mit lustig. Klare Rechnung, gute Freunde. Und natürlich predige ich mir selber. Ich habe nämlich die Anlage zum Geiz. Es geht wahrscheinlich dem einen oder anderen so. Bei mir ist es stark ausgeprägt. Das ist von meinen Vorfahren. Ich beobachte mich misstrauisch selber. Im Moment könnte man es durchaus noch Sparsamkeit nennen, aber die Grenze ist eben sehr, sehr scharf. Von der Tugend, der Sparsamkeit zur Todsünde, dem Geiz. Reden wir also erstmal über Geiz. Wikipedia definiert Geiz. Eine übertriebene Sparsamkeit verbunden mit dem Unwillen, Güter zu teilen. Als Sparsamkeit wird eine Tugend bezeichnet, die einen maßvollen Umgang mit Geld und wirtschaftlichen Gütern sowie natürlichen Ressourcen zum Gegenstand hat. Ihre soziale Funktion besteht, wie bei allen bürgerlichen Tugenden, in der praktischen Bewältigung des Alltags auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Positive Gegentugend zur Sparsamkeit ist die Großzügigkeit. Verfallsform ist der Geiz. Negativer Gegensatz die Verschwendung. Dann gibt es ganz viele Vorteile. Ja, wir kennen die auch. Schottenwitze, ja, Bauernwitze, Schwabenwitze. Und natürlich gibt es auch Scherze über die Brüdergemeinden. Die stehen nämlich auch in dem Ruf der besonderen Sparsamkeit. So, das mit den Brüdergemeinden habe ich ergänzt, der Rest war Wikipedia. Eng sinnverwandt mit dem Wort Geiz sind die Begriffe Gier, Habgier, Habsucht. In der klassischen Theologie der Alten ist Geiz, Avaritia, eins der sieben Hauptlaster. Besser würde man das Wurzellaster nennen, weil nämlich aus dem Geiz noch ganz viele andere Laster entstehen. Deswegen nennt man diese Laster, die Hauptlaster, auch manchmal die Todsünden. Geizhals, der Geizkragen, das ist die tadelnde Bezeichnung für eine Person, die unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage das Hergeben von Gütern und Geld möglichst vermeidet, auch auf Kosten des eigenen Lebensstandards. Da haben wir ihn dann, den Geizkragen. Ja, der Geizkragen hat einen weiten Kragen. Sein Hals ist schon ganz dünn geworden, weil er sich selber nichts gönnt. Umgangssprachlich oder regional werden die Geizkragen auch genannt. Schimmelpfennig, Pfennigfuchser, Filz, Harpagon, Geizhammel, Geizknochen, Knicker, Knickstiebel, Knorzer. Sehr schön ist der Furzklemmer. Der Rappenspalter, Entenklemmer oder im Kölschen, das liegt uns wahrscheinlich am nächsten, der Kniesbügel. So. Stereotyp des Geizkragens, reich, habgierig, selbstgewählter, ärmlicher Lebensstil, Schätze behüten, vermehren, international bekannt, die Schotten, ja, und die Schwaben und die Brüdergemeinden, hatte ich gerade schon gesagt. Ne? Und dann haben wir natürlich noch wegen der historischen Bedingungen auf geldaffine Berufe verwiesenen Juden. Ja, die werden immer als Kapitalisten dargestellt. Zuletzt hatten wir das bei der Documenta, ganz böse Sache. Da hatten wir ihn also, den bösen Kapitalisten, der aber auch gleichzeitig stockgeizig ist zum Schaden aller. Habgier ist mit Egoismus und Eifersucht und Neid verwandt. In Lukas 12, Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und in Epheser 5, 5 heißt es, ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. So direkt vorab, bevor ich überhaupt loslege mit dem Predigttext, ich habe für das Problem keine Lösung anzubieten. Ja, das mal vorab, das heißt also, die Predigt bleibt am Ende offen. Da gibt es keine raffinierten Ideen oder Vorschläge. Ich würde es mal so nennen, ich stelle ein Problem dar. Was soll man denn bloß machen? Ja, Geiz ist doch angeblich geil. Das ist doch jetzt das Neueste. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Es ist die Geschichte vom Schärflein der Witwe. Ich lese Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten, und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Das ist der Schluss von Kapitel 12. Und dieses Kapitel 12, das hat es richtig in sich. Ja, da ist nur Sprengstoff angesammelt. Das sind nämlich die Streitgespräche Jesu. Das fängt an in Markus 11. Ja, da hat Jesus diese polemischen Auseinandersetzungen mit den jüdischen Autoritäten und mit den Schriftgelehrten, und die werden dann ja zu Todfeinden. Also von Jesus aus gesehen, nicht von den Schriftgelehrten aus, aber ja, die wollen Jesus dann loswerden wegen dieser Reden. Und in der Diskussion geht es dann immer darum, dass die Obrigkeit Jesus fragt, wer hat dir die Macht gegeben? Oder anders formuliert, wer bist du denn? Und Jesus provoziert dann seine Gegner mit einem Gleichnis zum Beispiel von den bösen Weingärtnern. Jesus spricht über die Steuerfrage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Jesus beantwortet Fragen nach der Auferstehung. Denn sie werden von den Toten auferstehen, dann werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dann kommt direkt die nächste Fangfrage nach dem höchsten Gebot. Und da sagt Jesus, das ist doch klar, das Doppelgebot, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus gibt sich als Sohn Davids zu erkennen und die Menge hört es gern. Ja, das heißt, wir haben hier eine ganz enorme Zuspitzung in Kapitel 12. In diesen Gesprächen, da geht es nicht nur um Sachfragen oder um die rechte Auslegung der Schrift, sondern es geht immer auch um die Autorität Jesu. Wer bist du denn? So wird das Gleichnis über die untreuen Arbeiter im Weinberg zur maximalen Provokation. Die Gegner Jesu erkennen, dass sie selbst mit den bösen Pächtern gemeint sind, die den Weinberg Gottes veruntreuen und ausrauben. Anders als Jesus es im Gleichnis beschreibt, können die bösen Weingärtner dem Sohn Gottes jedoch nichts antun, jedenfalls noch nicht. Denn noch hat Jesus das Volk auf seiner Seite. Und so gehen also diese Streitgespräche in unverminderter Schärfe weiter und das Volk hört es gern. Jesus warnt. Er warnt vor den Schriftgelehrten. Seht euch vor den Schriftgelehrten vor, die gern in langen Gewändern umhergehen und sich auf dem Markt grüßen lassen und sitzen gern oben an in den Synagogen und beim Gastmahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. In der Wahrnehmung Jesu ist der Tempel also eine Räuberhöhle. Die Schriftgelehrten fressen die Häuser der Witwen. Die jüdischen Autoritäten, die verhelfen nicht den Schwachen zum Recht, sondern machen das Recht lächerlich und beugen es. Das steht ganz unmittelbar so vor unserem Predigttext. Die Tempelobrigkeit beschwört das Gericht Gottes herauf, nach Jesus nämlich. Die Witwe im Text steht also zunächst mal als Pars pro toto für alle sozial Schwachen. Jerusalem läuft hier in unserem Text als Personifikation. Ja. Die Witwe steht für die Stadt Jerusalem und das, was der Witwe zustößt, das wird auch auf Jerusalem zukommen, nämlich die Situation der Verlassenheit. Die Zerstörung Jerusalems ist durch das Fehlverhalten der jüdischen Autoritäten veranlasst. Und vor diesem Hintergrund hat die Anerkennung Jesu der armen Witwe mehrere Funktionen. Der Text bleibt nicht bei der Beschreibung der Witwe und ihrer Handlung stehen, sondern er zielt auf Deutung ab. Was soll das Ganze? Jesus übt in Jerusalem, ganz im Sinne einer jüdischen Prophetengestalt, Tempel- und Sozialkritik. Indem Jesus der armen Witwe und nicht den vielen Reichen, die am Tempel Geld einlegen, Recht und Würde zuspricht, erweist sich Jesus als wahrer und gerechter Herrscher, so wie er im Alten Testament vorhergesagt wird. Das heißt also, die Verse unseres Textes, die sind christologisch gemeint. Es geht darum, wer ist Jesus? Und damit liegt auch die Antwort auf die Frage nahe. Die Jünger fragen denn, Jesus fragt seine Jünger, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Und der Nebeneffekt ist die christliche Sozialethik. Wer immer das Recht der Witwen beugt, wer immer sich an den sozial Schwachen vergreift, tut Unrecht und bereitet dem Gericht Gottes den Weg. Die Witwe personifiziert das Schicksal Jerusalems als einer gottverlassenen Stadt. Wer hingegen wie Jesus der Witwe Würde zuerkennt, der handelt gerecht. Und so erweist sich Jesus hier an dieser Stelle in Jerusalem auch noch einmal als der Messias. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Taufszene, ja, aus Markus 1. Und der Umgang Jesu mit der Witwe belegt das, wer Jesus ist. Das ist eine klassische Herrschertugend. Ja? Steh dem sozial Schwachen bei. Ja? Das tut nur der Herrscher, das tut nur der Messias. Nach seinem Einzug in Jerusalem hat Jesus, drei Tage lang immer wieder im Tempel gelehrt und am Tempelkult Kritik geübt, sich mit seinen Gegnern auseinandergesetzt. Und die Geschichte vom Schäflein der Witwe spielt ganz am Ende dieser Zeitspanne. Jesus ist noch einmal im Tempel. Das Thema ist Geld. Damit schließt Jesu öffentliches Wirken ab. Das ist nämlich das letzte Mal, dass Jesus im Tempel ist. Aber schauen wir uns das Heiligtum noch mal näher an. Nur wenige Jahre vor Jesu Auftreten ist der jüdische Tempel unter Herodes vergrößert und prächtig ausgebaut worden. Was für Steine! Was für Bauten! Das Betreten des Tempels und seiner Vorhöfe war strikt geregelt. Einige Bereiche waren nur für Priester, andere nur für Männer, wieder andere nur für Frauen. Für Nichtjuden alles tabu, ja, wer dann da reinlatscht, Kopf kürzer. Der sogenannte Vorhof der Frauen, wo sich unsere Szene abspielt, war der größte Vorhof. Er ist von den prächtigen Säulenhallen und er ist von Vorratsräumen flankiert. Im Nordteil des Tempels ist die Schatzkammer und da stehen 13 Sammelbehälter, hier bei uns jetzt Gotteskasten genannt. Einer dieser Behälter war für freiwillige Gaben vorgesehen, mit denen die täglichen Opfer finanziert wurden, also eine Art Kollekte, wenn man so will, ja. Und in dieser Kulisse, da befindet sich jetzt Jesus, der sitzt der Schatzkammer gegenüber und er hat alles im Blick. Er beobachtet also die Menschen dabei, wie sie ihr Geld in die Behälter einwerfen. Jesus beobachtet viele Reiche, die spenden viel Geld, das wird auch nicht kritisiert, ja, das hat wahrscheinlich Jesu Anerkennung, es ist okay, es ist viel. Und dann beobachtet Jesus die arme Witwe, die schmeißt zwei nahezu wertlose Kupfermünzen ein. Skurrile Szene. Dazu muss man wissen, dass es im Tempel natürlich etwas anders zugeht als bei uns in unseren Kirchen. Im Tempel ist jeden Tag ein reges Kommen und Gehen. Den ganzen Tag über werden Opfer gebracht. Es werden Tageszeitengebete verrichtet. Es ist also immer riesig was los. Und da steht er also, der sogenannte Gotteskasten. Und die Spender, die stehen in einer Schlange. Und ein diensthabender Priester, der arbeitet da am Kasten und schreibt auf, was jeder spendet. Der Priester lässt sich die Summe sagen, er schreibt sie auf, ja, und dann wirft der Spender das Geld in den Kasten, ist also sowas wie eine Zahlstelle für Priesterdienste. Und der Priester am Gotteskasten, der bewertet auch, ob die Spende ausreicht, ja, um einen Dienst zu vergüten. Das heißt also, wenn man in der Nähe war, dann konnte man erfahren, wie viel der Einzelne gespendet hat. Und die verwaltenden Priester, die gaben dann auch durchaus Kommentare zur Spendenhöhe ab. Jesus setzt sich also dahin, um das Geschehene zu beobachten. Und jetzt kannst du dir ja mal vorstellen, wie das hier wäre. Ja. Nehmen wir also an, ja, Daniel stellt sich hinten an die blaue Schüssel, ja, und guckt zu, wie wir unser Geld da reinschmeißen, wenn wir den Gottesdienst verlassen. Und dann holt er noch andere Leute dazu und sagt, guck mal zu, was die Leute da reinwerfen. Und sagt er, Ingo, schon wieder nur 5 Euro. Du bist doch selbstständig. Laufen deine Geschäfte so schlecht? Holger, was ist los mit dir? Ihr seid doch Doppelverdiener, da muss doch mehr drin sein. Kerstin, du hast einen guten Job, ja, du arbeitest in einer der renommiertesten Kanzleien. Wieso schmeißt du da wieder nur einen Zehner rein? So, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mir geht es schon merkwürdig, wenn ich nur jemanden beobachte beim Spenden. Ja, noch stärker ist es bei mir selber ausgeprägt. Ich werde dabei gar nicht gerne beobachtet. So, ist ja auch wieder richtig. Es heißt ja, wenn die Linke nicht wissen soll, was die Rechte tut, ne, dann möchte man weder den anderen auf die Finger gucken, noch bei sich selbst auf die Finger geguckt haben. Jesus ist jedenfalls in unserer Geschichte da weniger diskret, er guckt genau hin. Aber Jesus will natürlich nicht gaffen. Er will weder die Reichen bloßstellen, das heißt ja, sie geben viel. Er will aber auch nicht die arme Frau irgendwie beschämen. Ja, er sieht nicht auf sie hinunter, sondern ganz im Gegenteil. Ja, Jesus sagt dann zu seinen Jüngern hier, das ist ein Beispiel. Ihr müsst sie würdigen. Dazu muss man wissen, dass es Frauen, insbesondere Witwen, im alten Israel gar nicht gut geht. Geht in der ganzen Antike geht es Frauen nicht gut. Man kann sogar sagen, in der ganzen Geschichte geht es Frauen nicht gut. Ich gestehe zu, man hat den Frauen die Geschichte geklaut. Ja, Wir nehmen jetzt zur Kenntnis, dass das in der Vergangenheit so gewesen ist. Wenn also eine Frau nicht bei ihrem Elternhaus ist, dann ist sie beim Ehemann. Wenn der Ehemann dann stirbt, dann hat die Witwe kein eigenes Einkommen. Dann hat sie ein Recht darauf, dass der Bruder des Ehemannes sie heiratet. Wenn der dann ebenfalls verstorben ist oder es keinen gibt, dann muss die Witwe zurück zu den Schwiegereltern, wenn das nicht geht, zu den eigenen Eltern. So, wenn die eigenen Eltern dann nicht mehr da sind, dann ist Feierabend, dann ist die Witwe ein Fall für die Armenpflege. Und das Armenpflege, das heißt dann wirklich arm. Und aus diesem Grunde stehen die Witwen auch im Alten Testament, im Gesetz, unter einem besonderen Schutz der Gemeinschaft. Und wenn man die Witwen und Waisen schädigt, dann ist das Frevel. So, und eine solche Witwe haben wir hier vor uns. Zwei Pfennig wirft sie ein. Pfennig, das ist die alte Luther-Übersetzung. Der hatte ursprünglich geschrieben Heller. Im griechischen Urtext steht für diese Kupfermünze, die die Witwe eingeschmissen hat, Lepta. Das ist das Schärflein. Ja, unser Verscherbeln kommt daher. Ja, was für billig Verramschen kommt vom Schärflein. Und die entsprechende römische Münze ist ein Quadrans, soll heißen, das ist das kleinste Nominal. Ja, unsere Kupfermünzen haben einen Eisenkern, weil der Kupferwert höher ist als der Münzwert. Das ist schön bescheuert, also tatsächlich der Cent, den wir in der Tasche haben, das ist wirklich ein ganz billiges Ding. Und das hat die Witwe da reingeschmissen. Bei einem Tageslohn von etwa einem Denar, 128 Lepta, ist für einen Historiker etwas schwierig umzurechnen. Wenn man das inflationsbereinigt machen würde, würde man sagen, ja, okay, ist vielleicht 50 Cent. Ja, aber diese ganzen Rechnereien, die helfen nicht weiter. Das, was die Witwe da reinschmeißt, heißt im griechischen Urtext Bios. Das ist der Lebensunterhalt. Ja, oder besser, das Leben. Ja, die Witwe schmeißt eine komplette Tagesration da rein und viele Ausleger sagen, sie wirft ihr ganzes Leben in den Gotteskasten. So, und das unterscheidet die Witwe dann von allen anderen. Und das wird auch von Jesus dann extra so stark herausgestellt. Die arme Witwe gibt nicht nur mehr als die anderen, sie gibt alles. Auf diese Weise wird sie noch abhängiger von anderen nämlich, denn die Witwe hat ja kein eigenes Einkommen, die ist immer darauf angewiesen, dass sie dann von anderen irgendwie versorgt wird, soll also heißen, Sozialhilfeempfänger. Ist das jetzt nur vernünftig? Ist das verantwortungsbewusstes Handeln? Nein, eigentlich ist es das nicht, weder damals noch heute, denn wovon soll sie denn jetzt nun leben? Und doch wird sie nun gerade durch ihre völlig unverantwortliche Tat, nach menschlichen Maßstäben unverantwortlich, wird sie zum Vorbild. Zum einen ganz materiell, die arme Witwe, die gehört nämlich nicht zu den Leistungsträgern, sie ist schutzlos, sie ist abhängig von der Fürsorge anderer und Jesus würdigt sie als Vorbild. Er stellt die Leistungsempfängerin als Wohltäterin dar. Das ist eine Mahnung in der Gemeinde, besonders bei uns, nicht nur im Staat, sondern besonders bei uns sollen die Schwachen besonders wertgeschätzt werden, die schmalen Schultern. Wir sind aufgefordert, die Begabungen der Schwachen zu entdecken und anzuerkennen. Aber die arme Witwe, die ist mehr als eine Wohltäterin. Mit ihrem Verzicht auf materielle Sicherheit lebt die Witwe beispielhaft das, was Jesus gepredigt hat. Sie verhält sich nämlich wie die Vögel unter dem Himmel aus der Bergpredigt. Sie sammeln nicht und werden doch satt. Wie die Lilien auf dem Feld müssen sich nicht sorgen um den morgigen Tag und sind doch schön gekleidet. Jesus stellt die Witwe als Vorbild des Glaubens vor Augen. Sie gibt ihren letzten Pfennig, damit der Tempel auch in Zukunft ein Ort der Geborgenheit und der Gottesnähe sein kann. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen in einer Welt, in der für viele von uns alles doppelt und dreifach versichert ist und wir ein sehr engmaschiges soziales Netz haben und wir daran gewöhnt sind, dass unsere materielle Lebensseite sorgfältig durchorganisiert und abgesichert ist. So. Soll ich jetzt alle meine Verträge kündigen, alles weggeben, was ich habe? Wenn du mich fragst, mit wem ich mich in der Geschichte besonders identifizieren kann, natürlich nicht mit der Witwe, ja, sondern ich sehe mich, wenn überhaupt, dann als einen, der von seinem Überfluss was abgibt, also von den Reichen. Ja. Oder wenn es gut läuft, dann kann ich mich auch noch bei den Jüngern wiederfinden, die sagen, guck mal hin, ja, schau dir das mal an. Und das ist keine Moralgeschichte, die Geschichte von dem Schärflein der Witwe, wo man am Schluss dann ergänzend sagen müsste, so, jetzt gehst du hin und machst es genauso. Das wäre eine Überforderung. Das können wir nicht. Es würde außerdem den gleichnishaften Charakter der Geschichte nicht gerecht werden. Da wird über Geld geredet, ja. Das ist in Deutschland nicht einfach, über Geld zu reden. Ja, wir haben im Deutschen immer das Gefühl, unsere Lohnabrechnung würde zeigen, wie viel wir wert sind. Ja, eigentlich glauben wir auch, wer gut mit Geld umgehen kann, ist clever. Ja, und wer Probleme mit den Finanzen hat, der ist einfach nur doof. Ja, eigentlich ist uns Geld peinlich. Ja, so, wie viel wir eigentlich haben und was wir damit machen, ist ein gut gehütetes Geheimnis. So, jetzt könnte ich also ausholen und über Spenden reden. Nehmt euch die arme Witwe zum Vorbild und so. Sie gibt ihr letztes Hemd. Ja, jetzt, Freunde, her mit euren Kommunalobligationen, euren Aktienpaketen, Pfandbriefen. Sag ich aber gar nicht. Ja, ich rede einfach nur über Geld. Nicht nur. Es geht um viel mehr als Knete. Es geht um Hingabe. Es geht um Vertrauen. Es geht um das Glück des leichtsinnigen Schenkens. Die Witwe schenkt von ihrer Armut. Damit ist sie ein Vorbild. Vorbilder brauchen wir dringend. In unserer Gesellschaft findet ja schon seit längerer Zeit eine völlige Umwertung von Werten statt. Ja, in der Sprache der Alten war das Unmoralische, die Todsünde, das ist heute erlaubt und gang und gäbe. Völlerei nennen wir Genussfähigkeit. Hochmut nennen wir Selbstbewusstsein und Geiz ist auf einmal geil. So 500 Jahre lang ist das Wort geil ein Schimpfwort. Ja, es wird parallel benutzt mit brünstig, läufig, wollüstig, rattig. Ja, das ist jetzt auf einmal angesagt und cool. Alle gehen wie selbstverständlich damit um, und sogar ich, ja. Das ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Geiz ist eben geil. Und das sind also jetzt des Geizes neue Kleider. Und die Werbung, die treibt das auch noch voran. Wir werden für dumm verkauft. Ein echter Geizhals käme mit Sicherheit nicht auf die Idee, das zu tun, was der Handel möchte. Der Geizhals würde eben nicht zu Saturn gehen oder in den Mediamarkt, sondern er würde sagen, ich bin doch nicht blöd, ich halte mein Geld fest und gebe es eben nicht aus. Die Werbung, der wir ausgesetzt sind, die zielt gar nicht auf den Geiz, sondern auf die Raffgier und das haben müssen. Tatsächlich sollen wir den Geiz hinter uns lassen, so nach der Werbung. Ja, die möchten nämlich, dass wir kaufen, kaufen, kaufen. Und die Werbung, die erwischt uns auch. Ja, sie weckt unseren Appetit und unser Verlangen. Und ja, weil wir ängstliche Wesen sind, Mängelwesen, deswegen springen wir auch voll drauf an. Ich sehe drei fatale, zerstörerische Gefühle, die sich mit dem Geiz in uns breit machen. Das ist der Geist der Angst. Das ist das Erste. Die Angst, ich könnte zu kurz kommen. Die Sorge, es könnte nicht reichen. Das ist die Furcht, mit leeren Händen dazustehen. Da ist keiner da. Ich muss das selbst tun. Es sind Sorge und Angst, die den Geizigen antreiben. Und das, was wir im Moment erleben, ist irrational. Herr, wenn ich nur habe. So, wer so lebt, der wird einsam. Das ist das Zweite. Ich kann dem anderen nichts gönnen, es könnte mir ja fehlen. Ich kann von dem anderen aber auch nichts Gutes erwarten. Ich bin gefangen in mir selbst. Der Geiz macht einsam. Er bewertet die Dinge falsch. Die Habe wird zum Allerwichtigsten. Dabei wissen wir doch ganz genau, dass wir die Dinge nicht festhalten können. Der Geizige wird wie jeder nackt geboren und er wird wie jeder diese Welt nackt verlassen. Und alles, was wir besitzen, landet eines Tages auf dem Sperrmüll. Ich habe gleich in meiner Nachbarschaft ein Altersheim. Jede Woche steht da ein Riesenhaufen Sperrmüll. Dann ist wieder jemand ausgezogen in die letzte Kammer. Ja, und alles das, was er besaß, fliegt auf den Sperrmüll. Die Alten wussten das. Jesus Sirach schüttelt fast merklich den Kopf, als er über die Geizigen nachdenkt. Bei ihm ist der Geizige nicht nur unmoralisch, der Geizige ist dumm. Da heißt es wörtlich, was soll Geld und Gut einem Geizkragen? Wer viel sammelt und sich selbst nichts Gutes gönnt, der sammelt es für andere und andere werden es verprassen. Wer sich selbst nichts Gutes gönnt, was sollte der anderen Gutes tun? Jesus Sirach macht einen Vorschlag. Er schreibt, bedenke, dass der Tod nicht auf sich warten lässt. Tu dem Freund Gutes noch vor deinem Ende und gib dem Armen nach Kräften. Versäume keinen fröhlichen Tag und lass dir die Freuden nicht entgehen, die dir beschieden sind. Denn du musst doch alles, was du sauer erworben hast, anderen lassen und den Ertrag deiner Arbeit den Erben geben. Schenke und lass dich beschenken und gönn dir, was dir zusteht, denn wenn du tot bist, so hast du nichts mehr davon. So, wie kann ich aber jetzt Großzügigkeit erlernen? Und damit bin ich wieder bei der Geschichte von der armen Witwe, die ein paar Kupfermünzen einwirft. Sie erscheint als das Gegenteil von Geiz. Sie gibt mutig. Sie gibt, was sie hat. Sie scheint sich auch nicht zu sorgen. Sie setzt nicht auf ihre magere Habe. Sie scheint ihrer Zukunft gelassen entgegenzugehen. Sie ist großzügig in einem ganz radikalen Sinn. Es ist gut, wenn man großzügig sein kann. Es ist gesund und macht froh, den Geiz, am besten auch den Neid und die Habgier zu verabschieden. Aber wie komme ich dahin? Jesus ist da ganz pragmatisch. Jesus ist Geld auch nicht peinlich. Er redet ganz praktisch über Geld. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja, du sollst Steuern bezahlen. Ja, klar, gehört nun mal so. Die Witwe gibt mit Hingabe ihr Geld für einen guten Zweck. Das ist toll. Mit Geld kannst du was Gutes machen. So Jesus. Man kann anderen eine Freude machen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, heißt es an anderer Stelle. Ein kluger Haushalter sorgt dafür, dass das Geld, das er verwaltet, mehr wird, damit was Gutes passiert. Geld an sich hat keine Bedeutung, das sagt Jesus. Geld ist weder gut noch böse. Geld ist dann böse, wenn ich mich einer Illusion hingebe. Der Illusion, Geld könnte das, was doch nur Gott kann. Geld könnte uns behüten und bewahren, es könnte uns die Angst wegnehmen, es könnte das Geld uns unseren Wert zusprechen, das Geld gibt uns Sicherheit in unserem Leben und Sinn. Das ist ja absurd, das kann Geld nicht leisten und wenn es das für uns ist, dann ist es Mammon. Ein Gott, den wir an Gottes Stelle anbeten, wir können dem Geld nicht vertrauen. Versuch's mit Schenken. Schenken macht glücklich. Möglicherweise glücklicher als behalten. Sachen verschenken ist ja im Trend. Ja, es gibt ganz viele Leute, die verschenken die Hälfte von dem, was sie in der Garderobe haben, ist sowieso zu viel. Andere verschenken Bücher, ja, geben ausgelesene Bücher weiter, entrümpeln ihre Wohnung. Das größte Geschenk wird Jesus übrigens kurze Zeit nach der Begegnung mit der Witwe allen Menschen machen. Der verschenkt sein Leben. Jesus verschenkt sein Leben und besiegt den Tod. Unser Geiz, unser Neid, unsere Habsucht werden uns verziehen. Das ist der Sinn des Kreuzes. Und weil wir das wissen, feiern wir heute das Abendmahl. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Diese Spannung, die entsteht beim Thema Christ und Geld, kann nicht aufgelöst werden. Es gibt Ausleger und Prediger, die bekommen jetzt hier einen Abschluss hin mit Heiterkeit. Ja, das ist aber im Text gar nicht intendiert. Der Text von der armen Witwe und ihrem Schärflein will das gar nicht. Es gibt Textvarianten und Übersetzungen, da fehlen die letzten zwei Verse. Das heißt, der Predigttext ist halbiert. Da fehlt die Lösung.
Es gibt Textvarianten, da ist keine Lösung da, es gibt keine Erklärung. Christ und Geld, das geht nicht zusammen und schon gar nicht in einem der reichsten Länder der Welt, also bei uns. Ich schaffe das nicht.
Ich finde mich persönlich wieder in dem reichen Jüngling. Ja, ich schaff's ja noch nicht mal Stufe 1. Ja, ich habe alles das, die ganzen Gebote habe ich gehalten von Jugend an, sagt der reiche Jüngling. Da komme ich ja noch nicht mal hin. Ja, so, der geht dann traurig weg. Und damit schließe ich mit Markus 10. Überschrift ist Reichtum und Nachfolge. Ab 23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Amen.